Hallo, herzlich willkommen. Mal wieder eine Hörstrecke. Heute aus Augsburg und ich bin zu Gast bei Franz Dobler. Dürfte bekannt sein, Autor, DJ, steht auch in der Wikipedia zumindest. Ja, Publizist, keine Ahnung. Franz macht viel. Ich sage erstmal Hallo. Hallo, Franz.
Hallo, guten Abend. Wir sind am Abend hier.
Genau, es ist Abend, 9 Uhr etwa so, ne?
Genau.
Genau, super. Ja, fangen wir mal an. Also, was ist deine Berufsbezeichnung? Autor, DJ, was würdest du sagen?
Es ist schon Autor, also DJ ist sowas, was nebenbei läuft. Ich hatte mal die Bezeichnung Montags-DJ. Das kam daher, weil ich in einem Laden einige Jahre montags, was bekanntlich so ein toter Tag ist, eben aufgelegt habe. Montags-DJ, Sonntagsmaler, Montags-DJ. Und
Also hier in Augsburg.
genau, habe ich eben eine Weile gemacht und so.
Wann war das?
Das war lange Zeit in den 90ern, bis der Laden pleite ging. Nicht wegen mir.
Ja, du hast vorhin schon erwähnt, der wurde irgendwann mal der umsatzstärkste Abend, ne? Obwohl Montag ja eigentlich der tote Abend ist, ne? Also ist die Country oder du hast Country gespielt, ne?
Das war eben Country. Wie kam das? Ich kannte die Leute, die das aufgemacht haben, und das Ding war, es gab jeden Abend einen DJ und mit einem relativ großen Spektrum. Und die haben mich gefragt, willst du was machen? Und dann habe ich ihm gesagt, ja, mache ich. Das würde ich gern machen. War ziemlich strikt eben Country-Musik, was man einfach natürlich nicht Freitag oder Samstagabend machen kann. Und dann habe ich gesagt, okay, ich nehme den Montag, ich nehme gleich den schlechtesten Tag. Und nach einer Weile waren wir mit diesem Montag wirklich der umsatzstärkste Abend. Also mehr als eben Samstagabend. Da kamen natürlich viele jüngere Leute. Montag kamen wirklich nur die, die interessiert waren. Auch eher so die Leute, die nicht am Samstag in den Pulk ausgehen wollen, sondern dann, wenn der Schatten da ist, und die eben nicht nur ein Bier lang bleiben und auch mal ein bisschen zuschlagen. Also durchaus treffend so das Country-Publikum. Es war nicht ganz klassisch. Also es war schon die Art Club, da kamen jetzt keine Trucker rein und keine so, sagen wir mal, Truckstop-Country-Fans, das alles nicht. Das war eher so die Zeit, als es so anfing, bisschen hip zu werden, Country-Musik zu hören, weil es war natürlich zu der Zeit, es war, und das ist es jetzt eigentlich auch, es ist Außenseitermusik. Also man denkt immer, das ist so Mainstream. Also es gibt natürlich so Bierzelt-Country, aber der ganze Kram, das war komplett jenseits. Natürlich eher so Hank Williams-Fans als so der andere Scheiß.
Und da hattest du ja schon im Grunde einen Namen als Autor. Und meinst du, da kamen sie eben auch wegen dir? Also Dobler legt Country auf oder waren das wirklich die beinharten Musikfans, die dann endlich mal ihren Abend gefunden haben?
Naja, man muss dazu sagen, Augsburg ist ja keine Riesenstadt, ja, so 300.000 Einwohner. Also da hast du nicht so viele beinharte Musikfans. Im Grunde egal, um welches Genre das da geht und so. Es gibt auch so, nicht so viele Leute, die jetzt, wenn ich hier irgendwas mache, wegen meinem Namen als Autor kommen würden. Da sind schon ab und zu welche aufgetaucht, denen das was gesagt hat. Aber also so der Faktor ist relativ klein. Es waren dann, das fand ich dann spannender, es waren viele Leute da, die es zufällig mitgekriegt haben, die sich das vielleicht auch gar nicht zu Hause angehört hätten, die es aber okay fanden, einfach da zu sitzen, allein oder mit jemand oder und das dann den Abend zu hören von jemand, der das eben auflegt. So habe ich das auch gemacht. Also ich bin dann zu Abenden hingegangen, wo ich mir keine Platten oder was kaufen würde, aber ich wusste, das sind immer gute Leute. Und ich sitze da jetzt und höre das mindestens mit einem Ohr mit. So lief das ungefähr.
Und Und also was Ähnliches gab es wahrscheinlich zu der Zeit gar nicht, oder? Also bist du da in eine richtige Nische reingetreten oder wo bist du hingegangen, um dir quasi das abzuholen? Ich gehe mal schön Country hören.
Nee, das gab's überhaupt nicht. Also es war wirklich irgendwie komplettes Außenseiterding. Das war gerade die Zeit, ich krieg jetzt irgendwie die Jahreszahl nicht hin, aber es ging gerade einfach so los. Es war ungefähr, glaube ich, kein Zufall auch mit diesem Comeback, das Johnny Cash damals hatte. Und da, das war spürbar, dass einfach viele Leute, die erheblich jünger waren als ich, die sich angefangen haben, sich dafür zu interessieren. Genau wie bei mir das ungefähr 10 Jahre vorher war. Wegen irgendwas interessiert einen und dann landest du ganz schnell bei so alten Sachen eben wie Hank Williams oder so und merkst, wow, da passiert viel mehr als das, was dir irgendjemand erzählt hat, ist Country-Musik. Der größte Teil ist irgendwie totaler Scheiß. Und dann fängst du an, dich genau dafür zu interessieren und merkst, ah, das hat relativ wenig mit dem zu tun, was bei uns so unter diesem oberflächlichen Bild Country-Musik praktisch läuft. Das war die absolute Nische. Also ich bin vielleicht gar nicht so falsch, wenn ich jetzt behaupte, dadurch war das hier vielleicht sogar bevor der Hype in Berlin oder irgendwo losging, wo es mittlerweile auch gibt. Also es gibt mittlerweile Läden, die fast spezialisiert drauf sind auf diese Richtung Country, Rockabilly und so weiter. Das war irgendwann, weiß ich nicht, in den 80ern war das nicht so. Da gab es irgendwie gar nicht.
Also kann ich bestätigen, Berlin kenne ich auch so ein paar Läden, klar. Aber dann natürlich die Frage, wie kamst du denn drauf? Also und vor allem wann?
Also eigentlich kam ich drauf in den 80ern. Vorher hat mich das absolut null interessiert, außer dass ich wie jeder irgendwas von Johnny Cash eben kannte. Das ist eigentlich so einer der wenigen wirklich übergreifenden Sachen. Das kennen dann viele, das ist auch heute noch so, viele kennen das, die interessieren sich aber gar nicht für Country-Musik, ist einfach so. Bei mir war das Mitte der 80er, es gab so ein Revival einfach mit Bands wie Cramps, die es auch schon ein bisschen vorher gab, oder Ter Falco, Panther Burns, Alex Chilton, so eine Neo-Memphis-Ecke. Da habe ich das mitgekriegt und wurde praktisch so eingesaugt eben. Also es gab dann, ich kann es genau benennen, Ter Falco, der jetzt wieder ein bisschen am Start ist, der hat einen Typen lanciert, der ein Rockabilly-Klassiker war, Charlie Feathers, eigentlich aber auch in Vergessenheit geraten, natürlich bei Leuten, die jetzt keine spezielle Ahnung hatten, aber das habe ich eben mitgekriegt und das war für mich also, alle paar Jahre gibt es sowas, es kommt irgendwie so ein Musiker, der eigentlich im Grunde dein Leben umkrempelt, das war sowas für mich, Charlie Feathers, so katapultiert durch Ter Falco und da ging das für mich eben richtig los. 87 war das, genau. Es gab so eine Comeback, der Ausdruck ist fast übertrieben, aber so ein Comeback, Charlie Feathers, da gab es ein paar neue Platten. Das war so ein Ding, das hat mich komplett eingesaugt und was sich dann auch so gesteigert hat und irgendwie bis hin zu, also in dieser Schiene, nochmal ein paar Jahre später, ich war dann, glaube ich, lange Zeit der Einzige, der für die Süddeutsche über Country geschrieben hat und damit wieder angefangen hat, eben nicht im Sinne von aus der Trucker-Magazin-Ecke, sondern gleichwertig im Sinne von populäre Kultur, von Teil, so Basis von Popmusik und da gibt's eben auch die tollen Sachen oder so. Ich glaube, da war ich einige Jahre der Einzige, der es so behandelt hat und auch Platz bekommen hat.
Ja, das ist sehr interessant. Was haben die denn gesagt in der Süddeutschen, als du dann auf einmal mit der Idee ankamst, völlig unpopuläres Thema, Country, hab da mal ein bisschen Platz für dieses Thema, da werden die dir doch erstmal einen gehustet haben, oder? Also wie konntest du die überzeugen da?
Ich weiß es nicht mehr, ich weiß gar nicht mehr genau, was war der Anfang. Also ich hatte so ein bisschen Standing mit irgendwelchen Sachen im Bereich München Kultur, was es damals so gab, und konnte fast sagen bei einem, hey, ich würde das gern machen, und es gab fast immer ein Okay. Könnte sein, dass das der Anfang war. Relativ am Anfang, kann ich mir erinnern, habe ich dann tatsächlich über ein Truckstop-Konzert geschrieben. Ja, vernichtend, glaube ich, kann man schon sagen. Auf so eine hinterhältig freundliche Art vernichtend dann. Weißt du, so die Tour, es liegt jemand am Boden, du kannst nicht auf einen, der am Boden liegt, auch noch reintreten. Das geht nicht. Also schreibst du auf so eine hinterhältig freundliche Art auch noch, die eigentlich noch fieser ist, als wenn du sagst irgendwie, was soll der Scheiß irgendwie dann. Ja, irgendwie dann, ich weiß nicht, dann war ich auch regelmäßig Karl Bruckmeier, der hatte dann lange Zeit, gibt's heute auch nicht mehr, die Schallplattenseite, wo halt ab und zu dann irgendwas kam, habe ich einmal ein ganz langes Ding über Waylon Jennings geschrieben, also ein Country-Star, aber viele, viele, viele dieser US-Country-Stars, die waren eben in Deutschland gar nicht so Stars, also es gab in dem Sinn keinen echten Grund für eine Zeitung zu sagen, wir machen da jetzt auf dieser ganzen Seite kommt eine Drittelseite über Waylon Jennings. So, also das ging da irgendwie.
Ah ja, das ist ein schöner Punkt. Wie ist denn so, um das mal in ein Verhältnis zu rücken, also in Amerika natürlich, klar, das ist große alteingesessene Gemeinde und so und Fangemeinde, und ich könnte mir vorstellen, ich bin selber da irgendwie nicht so bewandert, dass es regelmäßig auch in Amerika in großen Zeitungen, eben so wie du jetzt erzählst, dass du dann mal irgendwie Viertelseite oder was oder vielleicht eine ganze bekommst über eben so die Musik und die gerade angesagten Leute oder weniger angesagten Leute. Also was für ein Verhältnis ist das? Weil eigentlich ist es doch gerade drüben ein Riesenmarkt, oder? Jetzt also Verkaufszahlen technisch auch.
Also ich kenne jetzt keine neuen Zahlen, weil ich mich jetzt auch ja jetzt nicht mehr so wahnsinnig damit beschäftige, aber habe ich eine Zeit lang schon gemacht, so alles Mögliche verfolgt und so. Und aber an dem hat sich nicht viel geändert. Ich weiß nicht seit wie vielen Jahren, aber es gibt zwei Märkte in den USA, die das Ganze dominieren, und das ist Country und Hip-Hop. Und praktisch so verkaufstechnisch und millionenzahlenmäßig, entweder ist mal Hip-Hop vorne oder mal Country-Musik. Also es ist für uns, es gibt keinen Vergleich bei uns, es ist im Grunde unvorstellbar. Es ist ein Riesenmarkt mit wahnsinnig vielen Leuten, die dort richtig Geld machen. Die kennt man bei uns irgendwie kaum. Das ist irgendwie, es ist mittlerweile, also das kennt eigentlich jeder, das siehst du auch irgendwie als Kind oder so, war das, da gab es noch viel so Mainstream-Kram, das kam dann sogar auf Bayern 3 noch, aber das hat sich komplett geändert. Mittlerweile selbst diesen bescheuerten Country-Pop, das hörst du eigentlich so gut wie nirgendwo. Also du hörst ab und zu irgendwelche Klassiker, also aus diesem Mainstream-Ding, so Country-Rock-Zeug, irgendwo manchmal noch, aber das ist heute nicht mehr Mainstream, das heißt, es gibt Berge von wirklich kommerzieller Country-Mainstream-Musik in den USA, das interessiert hier praktisch den berühmten niemand. Ja? Mhm. Also deswegen, einfach als Beispiel ist selbst so Superstars wie Garth Brooks oder so, es kommt fast niemand nach Deutschland, um Konzerte zu spielen, weil ich glaube, du würdest nicht die Hallen, die die wollen, die würdest du nicht kriegen. Und die sagen halt, ja, hey, warum soll ich mich in Deutschland in dem Scheiß aussetzen? Spiel dann in so einem mickrigen Kaschemme wie Zirkus Krone vielleicht mal, der voll ist. Ja, und in und in Dallas mache ich ein Stadion voll mit 80.000 Leuten. So, das sind die Verhältnisse. Es ist eine komplett andere Welt.
Naja, ja, also klar, man kennt es ja so ein bisschen von aus auch Bildern und so weiter. Und naja, gut, dann fingst du da eben an, da regelmäßig drüber zu schreiben und so und hast dann wahrscheinlich relativ schnell so einen Stempel drauf bekommen, so der Deutsche, der über Country schreibt, oder? Also wie war das dann?
Es tauchen sogar Begriffe in der wunderbaren Netzwelt. Es stimmt ja, was die Geheimdienste sagen oder wer auch immer. Es geht nichts verloren. Da taucht dann der Begriff auf. Irgendwie, glaube ich, siehst sogar mal der deutsche Country-Professor oder sowas ähnliches.
Okay.
Also speziell dann halt irgendwie, dann habe ich dieses Buch über Johnny Cash geschrieben, was zu dem Zeitpunkt die einzige Biografie war. Es gab eben Autobiografie. Und ich hatte aber den Job, irgendwie eine Biografie zu schreiben, zu seinem 70.
Warte mal kurz. Also Biografie in Deutschland oder überhaupt? Gab es schon Biografie in Deutsch? Also ja. In Amerika gab es schon Biografien?
Ja, es gab diverse in den USA, aber es gab keine deutschsprachige. Mhm. Auch keine übersetzte eben. Und das war zu dem Zeitpunkt, als damals Kunstmann Verlag gesagt hat, die Idee hatte mein Freund Wiglaf Droste, ich verfolge sowas gar nicht, der hat zu mir gesagt, hey, du hast doch jetzt schon öfter über Johnny Cash geschrieben, der Typ hat 70. Geburtstag nächstes Jahr, wäre das nicht eine Idee? Und eben sein Verlag Kunstmann, die haben mich damals gefragt, ja, finden wir auch eine Idee, willst du das machen? Ich sage, ja, klar. Okay, und die war einfach ein ziemlicher Erfolg. Also das hat es dann verstärkt irgendwie mich, als dass dann so Sachen dann noch kamen wie so der deutsche Country-Professor.
Aber das, wenn... Das
ist ein zwiespältiger Ausdruck natürlich.
Klar, natürlich. Wenn ich mich richtig erinnere, da lief aber dieses gerade Cash-Revival hier schon eigentlich ganz gut an, oder? War das so mit Anschub?
Ja, absolut. Also das ging eben wirklich mit seiner Comeback-Platte. Die kam raus, die erste American Recordings kam raus 94. Das heißt, es waren bis zu dem Zeitpunkt eben, dass jemand gesagt hat, okay, zum 70. schreibst du uns eine Biografie. Das waren 8 Jahre vergangen. Die eben in dieser Szene gearbeitet haben, mit mir auch, eben weil ich tatsächlich zu dem Zeitpunkt dann diverse Artikel drüber geschrieben habe, ob das vorher so gegangen wäre, nein, wäre es nicht. Und man hat es gemerkt auch, das war wirklich irgendwie die Ausnahme. Cash war tatsächlich der Einzige, der wirklich junge Leute begeistern konnte, die gar nichts damit am Hut hatten, die es gar nicht kannten, ist auch irgendwie natürlich vollkommen scheißegal. Aber es hat auch nicht funktioniert mit Leuten aus dieser Gewichtsklasse und Altersklasse. Es gab sonst niemand, der diesen Effekt irgendwie erzielt hat. Ich hatte später nochmal das Angebot, so ein ähnliches Buch über Willie Nelson zu machen. Aber da war schon spürbar, da war so wenig Geld drin, dass es für mich irgendwie nicht machbar war, wo praktisch meine eigenen Pläne viel stärker waren und die Lust drauf, das tatsächlich zu machen, die konnte sich da nicht durchsetzen. Also selbst Willie Nelson, der in den USA wirklich eine genauso große Nummer wie Cash ist, das weltweit lässt sich das so nicht übertragen. Da ist Cash, glaube ich, der Einzige.
Warum wäre jetzt die erste Frage, was meinst du?
Ja. God knows, könnte man sagen. Es gibt schon so Begründungen, aber die sind irgendwie dann so detailliert irgendwie, man kann es nicht wirklich erklären, aber es ist einfach so. Mhm. Irgendwie über Jahrzehnte irgendwas gewachsen und eine Mischung aus wenn man so will, wirklich eine Mischung aus Gerüchten und Ruf und Präsenz in Deutschland, eben durch viele Tourneen und weiß der Henker. Damit hat es irgendwie alles zu tun.
Ja, genau, eigene Pläne war ja zwischendrin schon angesprochen. Also du hattest da ja davor schon, also zumindest das Bierherz draußen und noch zwei andere Bücher, oder? Meines Erachtens.
Ja, mehr. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viel. 5, 6, 7.
Ah, Entschuldigung.
Ja. Okay. Die nicht alle mit Country-Musik zu tun hatten.
Ja. Ja. Und meistens war das ja Nautilus meines, oder? Wenn ich mich richtig erinnere davor.
Lange Zeit Nautilus. Also ich glaube, ich war 10 Jahre bei Nautilus mit 2 oder 3 Erzählbänden. Also ich habe auch angefangen dort und einem Roman und tatsächlich dann, genau, 99 auch ein Buch. Das war die gesammelte Country-Kolumne, die ich geschrieben habe für die Junge Welt. War natürlich auch ganz witzig für eine kommunistische Zeitung, eine Country-Kolumne zu schreiben. Also gegen dieses Image natürlich auch zu arbeiten. Okay, das sind so Sachen, die einen dann, die mich dann doch interessieren. Also in einem linken Blatt eine Country-Kolumne zu schreiben, ist lustiger als für irgendjemand anders eine zu schreiben. Ja.
Haben die irgendwie, wie kam das zustande? Also haben die irgendwie gesagt, ach so, ja, der Dobler, da kennen wir jetzt irgendwie andere Geschichten und Bücher von ihm, der passt eigentlich zu uns. Jetzt macht er diese Country-Nummer. Wir krempeln uns mal um, warum nicht? Oder war das schwer jetzt durchzukriegen? Oder?
Du hast eigentlich also abgesehen von den Fragen schon alles gesagt irgendwie. Okay. Also die kannten mich als Autor, aber die wussten, glaube ich, es wusste niemand, dass ich da eigentlich so, eben Schreiben über Musik war immer so eine Nebenstrecke, mal stärker, mal weniger, aber immer, was ich gern gemacht habe und so. Aber ich glaube, das wussten die gar nicht. Das war gar nicht so präsent. Und die haben zu mir gesagt, da gab es irgendwie redaktionelle Wechsel. Und da hat mich damals Conny Lösch, die neue Kultur-Feuilleton-Redakteurin war, die hat mich angerufen und gesagt, ey, willst du irgendwas für uns machen? Dann habe ich gesagt, ich kannte das auch gar nicht so gut. Und dann habe ich mir das alles genau angeschaut und mein Halbwissen irgendwie ein bisschen komplettiert. Was machen die überhaupt und so. Und dann aber so halb berechnet dachte ich schon, ich weiß es auch nicht. Aber ich schlage es das vor, was ich tatsächlich im Moment Lust hätte. Und ich hätte eigentlich gewettet, die sagen, bitte, tschüss. wenn du keine andere Idee hast, das läuft bei uns nicht. Und ich habe gesagt, ich würde gerne Kolumne schreiben über Country-Musik. Wahrscheinlich mit der Begründung, es macht sonst niemand. Und es gibt einfach einen anderen Ansatz, der jetzt interessant ist, auch für euch und so. Und jedenfalls hat sie gesagt, ja, okay, mach's und so. Und natürlich, mein Ansatz war natürlich links, sagen wir mal so. Ich habe auch politische Sachen reingebracht, weil eben, das hat eben mit diesem oberflächlichen Bild von Country-Musik nichts zu tun, aber es gibt eben viele Aspekte, die sich eignen, wenn man so will, gesellschaftskritische Texte oder auch Texte, wo es um einfach um viel mehr geht als um Happy Feeling und so. Und ich habe das einmal geschrieben und meine, ist wirklich ernst. Also da hat Country-Musik, also auch aktuell irgendwie mit vielen Leuten, oder nicht mit vielen, aber mit einigen Leuten, wirklich zum Teil oder en gros dann mehr interessante Sachen zu bieten als Popmusik. Also Country-Musik, die gehen oft ans Eingemachte und dann kommen dann die Texte, ich habe meinen Job verloren und ich bin ein mieser Trinker, ich liege im Dreck, was soll ich machen? So Scheiß auf die Welt und lauter, also so diese Art. Und es ist so. Und das war natürlich der Punkt dann, der die eben interessiert hat, von diesem Ansatz das aus eben zu machen.
Mhm. Ja. Und wie war das Feedback so von Lesern? Konntest du da irgendwie, haben die mit dir was erzählt aus der Redaktion und so? Gab es erboste Leserbriefe? Was macht ihr denn da jetzt für einen komischen Mist oder so?
Also Es kam irgendwann 2, 3 Sachen, die aber alle freundlich waren. Das ist das Einzige, an was ich mich erinnern kann. Ich glaube, 2 davon waren Hinweise auf irgendeine Band, ob ich die kenne und irgendwie so die Richtung. Aber also die Reaktion, die war, es gab einmal eine interessante innerhalb von diesen linken Grabenkämpfen, also wo ich oft in Konfrontation war und bin, weil ich schreibe bis heute relativ viel für die junge Welt, und bin oft aber in Konfrontation, nicht mit dem Feuilleton, sondern mit den Politiksachen. Zum Beispiel, also habe ich auch schon öffentlich gesagt, habe auch schon irgendwie bei denen irgendwie, also Israel-Politik, was die verbreiten, bin ich ganz oft irgendwie so nah dran zu sagen, okay, auf Wiedersehen, das geht jetzt einfach nicht mehr mit ihrer Pro-Palästina-Haltung, die ich eben gar nicht teilen kann. Und aber es ist immer innerhalb des Blatts in so Situationen kommen dann doch andere Stimmen, die das sozusagen so weit rausziehen, eben zum Beispiel mit meinem alten Freund Wiglaf Droste, der eine tägliche Kolumne dort hat, der veröffentlicht jeden Tag. Also es gibt dann so Gegengewichte, wo man sagt, okay, das darf man noch äußern, dass du nicht konform gehst mit der
Blattpolitik
auf den ersten Seiten, die natürlich immer die bestimmende ist bei jeder Zeitung. Also damals bei der Kolumne, kann ich mich erinnern, gab es ein Ding, das war damals Jugoslawienkrieg, und so Sachen habe ich dann auch eingearbeitet in die Kolumne. Also es ging, ich weiß nicht mehr, was der Ansatz war, aber es gab natürlich immer einen Ansatz. Wenn du das willst, gibt's einfach immer einen Ansatz. Wo ich dann schon wusste, in dem Moment werden alle Texte, selbst irgendwie irgendwelche scheiß Feuilleton-Texte, genauer kontrolliert. Und ich habe es aber eingebaut in einen irre langen Artikel. In der Mitte kam der Absatz so, scheiß drauf, irgendwie mit eurem Jugoslawien-Scheiß. Also ich übertreibe jetzt ein bisschen. Aber wieso kann man nicht sagen, ich bin weder für die einen noch die anderen? Das muss ja wohl drin sein. Und so, das war so meine Haltung dazu. Jedenfalls, irgendwann kam dann doch irgendwas und der Feuilleton-Redakteur hat mir gesagt, scheiße, sie haben es nicht gleich mitgekriegt, so dass es jemand gestoppt hätte, aber es gab dann schon die Bemerkung, ey,
was macht der Kerl,
wieso
dann
guckt da niemand drauf? Irgendwie, da schreibt er einen völligen Bullshit zu dem, was wir da in unseren Kommentaren und Berichten verkünden. So, also.
Ja, gut, Blattpolitik.
Normaler Zeitungsscheiß,
ja, einfach. Ja. Blattpolitik, genau. Klar. Ja. Aber größere Konsequenzen gibt's ja nicht, wie man sieht. Also du hast ja nach wie vor viel da bei denen.
Ja.
Und hast du ein bisschen mehr erschrieben jetzt über die Jahre? Darfst du ein bisschen mehr jetzt seither?
Nein, also man muss ja auch dazu sagen, also mir ist es einerseits wirklich wichtig und ich bin großer Fan des Feuilletons irgendwie der jungen Welt, das meiner Meinung nach, also und auch der Beilagen und so weiter, was meiner Meinung nach total unterschätzt wird, aber die Zeitung geht hauptsächlich Richtung Osten, das ist ihre Geschichte, Berlin und Osten. Zum Beispiel Bayern ist relativ wenig, in München kriegst es an den Bahnhöfen und sagen wir mal, die verkaufen pro Tag dann 10 Stück. So falsch wird es jetzt nicht sein. Also es muss man einfach so sehen. Das heißt auch, es hat für mich jetzt keine finanzielle Bedeutung. Also du musst wahnsinnig viel schreiben. Wahrscheinlich müsste ich nonstop fast Tag und Nacht schreiben, um auf einen guten 400-Euro-Job im Monat zu kommen. Also es ist eigentlich nicht zu schaffen.
Ja, okay, also wieder mal so eine ehrenamtliche, fast ehrenamtliche Geschichte, okay.
Es ist ein bisschen mehr, also um das detailliert zu sagen, ist es vergleichbar mit der Taz. Das sind einfach die kleinsten deutschen Tageszeitungen. Du kannst es nicht machen, so auf die Art, wie ich das mache. Und ich bin in dem Sinn kein Profi-Journalist. Ich brauche vergleichsweise lang. Ein echter Profi würde sich kaputt lachen, wie lange ich dann für Artikel brauche. Also es steht in keinem ökonomischen Verhältnis. Aber was natürlich Spaß macht, ist, ich krieg irgendwie, ich komme durch mit Themen und ich krieg manchmal auch eine Länge, die mir niemand sonst geben würde. Das heißt, das ist natürlich schon für jemand wie mich, ist einfach ein Faktor.
Naja, klar, also kann ich selbst bestätigen, ja, großer Faktor. Genau, wo wir eigentlich fast schon eingemacht sind. Wie laufen denn die Geschäfte so, wo wir gerade bei der Ökonomie so sind? Ja, man kennt dich, dein Name ist jetzt nicht unbekannt, hast einen Haufen Bücher draußen, sind auch schon wieder welche angekündigt und regelmäßig Veröffentlichungen in Zeitungen und so. Ja, wie laufen die Geschäfte?
Gleich kommt mein Anwalt, um mitzureden. Mai, die Geschäfte laufen okay. Wie soll man das benennen? Ich bin nicht unzufrieden, würde gerne reicher werden. Ganz einfach. So ungefähr. Also, ich ziehe so im Moment, ich war vor nicht allzu langer Zeit dann doch ziemlich sauer und dachte, okay, der berühmte Spruch, den wir alle mitschleppen von Sam Peckinpah, im Moment zu sagen, okay, fuck em all. Also so eine Kette mit zum Teil Verlage, die mich im Grunde feuern und oder Blumenbar, der letzte Verlag, bei dem ich sehr gerne geblieben wäre, weil ich ihn sehr geschätzt habe, der plötzlich pleite ging, nachdem mein letztes Literaturbuch dort erschienen ist. Das war die Situation 2010, wo ich dachte, mir ist es jetzt langsam echt zu blöd, wo ich eigentlich keine Lust hatte, aber es gemacht habe, dann 3 Monate auf dem Bau gearbeitet habe, weil ich dachte, das ist mir jetzt eigentlich lieber, als mit diesem im Grunde dann Scheißbusiness rumzumachen. Wenn du jetzt kein Autor bist, der großes Geld reinholt und sie liegen vor dir auf den Knien. Anscheinend geht's sonst nicht. Und dann aber muss ich echt sagen, hatte ich sehr großes Glück. Nach dem Ende von Blumenbar kam eben die Meldung, weil die sich auch kannten und Bescheid wussten, kriege ich einen Anruf von Tom Kraushaar von Klett-Cotta, Tropenverlag, der gesagt hat, hey, wenn es sein könnte, dass du einen neuen Verlag suchst, wenn du irgendeine Idee hast, wenn du was machen willst, wir haben großes Interesse, du kannst dich jederzeit melden. Dort wird eben dann, aus dem wurde eben was, und dort erscheint wahrscheinlich nächstes Jahr ein Roman, an dem ich derzeit arbeite. Mhm. Also insofern hatte ich dann Glück, weil das einfach ein ziemlich guter Verlag ist und auch kein kleiner. Das heißt, der mir so ein bisschen Stabilität gibt, um so zu arbeiten, um davon auch leben zu können und so weiter. Also insofern muss ich sagen, für jemand, der einfach nicht irgendwelche Renner schreibt, wo es wirklich um echt Geld geht, ist sehr gut. Sehr gute Bedingungen.
Ja, ich meine, das ist natürlich auch so ein Wunsch-Szenario wahrscheinlich für viele. So, oh, da ruft ein Verlag an und fragt, was du gerade erzählst. Passiert dir natürlich, weil du schon lange im Geschäft bist. Seit wann eigentlich?
Naja, das erste Buch eben damals bei Nautilus erschien 1988. Mhm. Du führst ein Jubiläumsgespräch. Ich bin sozusagen mit Büchern seit 25 Jahren jetzt im Geschäft.
Mhm. Okay, also Glückwunsch.
Ich bin ein Veteran.
Ja, hier, Prost.
Absolut, stimmt.
25 Jahre, toll. Ja.
Mir ist schon aufgefallen, aber ich vergesse es auch dann wieder. Aber es stimmt, es sind 25 Jahre. Ja.
Genau, und mit allen Berg- und Talfahrten, wie man schon so ein bisschen raushört und so.
Absolut.
Und klassische Frage, würdest du es wieder machen oder sagst du, nee, jetzt mache ich doch lieber, hätte ich es anders gemacht, werde ich Anwalt, was weiß ich auch immer.
Also, ich weiß gar nicht, wie man das erklären soll, aber es war das, was ich wollte. Mhm. Es war das, was ich wollte, seit ich ungefähr vielleicht 20 war. Und es hat dann einfach eine Weile gedauert, bis ich mich getraut habe. Also, weil es ist dann immer noch so ein Unterschied, einfach halt ein bisschen zu schreiben und irgendwo was zu veröffentlichen. Okay, das ist das eine. Und was auch toll ist, aber also ich wollte es so ernsthaft, dass ich mich auch damit beschäftigen musste, mit der Frage, ja gut, aber wie kann man, wie geht es, dass man davon leben kann? Was muss man tun? Wie läuft es ab? Und so weiter. Und das hat dann nochmal, naja, fast 10 Jahre gedauert, eben bis zu meinem ersten Buch, das bei Nautilus kam, 88. Und dann hatte ich Glück, weil in dem Moment bekam ich in München einen Preis, ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt, aber der war für Leute, die ihr erstes Buch veröffentlicht haben, den habe ich bekommen und das war eine Wahnsinnsrückendeckung, das waren damals, glaube ich, 10.000 Mark.
Okay.
Und bis dahin war das so eine Mischung, ich habe einfach gejobbt, alles Mögliche und in möglichst viel anderer Zeit halt irgendwas geschrieben. Mhm. Unter anderem eben dieses erste Buch. Und das war dann natürlich Luft und es konnte weitergehen.
Mhm. Ja, schön. Also genau ein guter Punkt. Also ich bin ja schon ein bisschen länger heute hier. Haben auch schon viel über Ross Thomas gesprochen. Ist so ein bisschen mein Thema. Aber der hat irgendwann mal gesagt, ja, er war Politberater und hat da irgendwie viel gearbeitet und so weiter. Und irgendwann kam der Punkt, da war sein Governor oder wen er gerade beraten hatte, gewählt worden und er hat keinen weiteren Folgeauftrag bekommen. Die Politecke war für ihn gerade mal stillgelegt und er hatte viel Geld dabei verdient und 6 Wochen Zeit. Und er sagte, ja, und das ist das, was ein Autor braucht, Geld und Zeit. Und dann hat er sein erstes Buch geschrieben. Und jetzt meine Frage, was meinst du, was braucht ein Autor?
Ja, ja, es ist schon wichtig, aber ja, es gibt ja auch die berühmten 10 Regeln von dem Mann, von dem ich ein Riesenfan bin, für mich einer der größten, Elmore Leonard. Mhm. Aber man muss schon sagen, da ist schon ein
Freund von Thomas übrigens.
Kann ich mir gut vorstellen. Aber da steckt schon viel Humor drin. Also es ist eher so, es gibt einfach keine Regel. Ja, es gibt Leute, die sich durchgeboxt haben und permanent irgendwie irgendeinen Job gemacht haben, egal auf welchem Level. Und ich meine, das klingt jetzt romantisch, aber wenn es jemand so ernst meint, dann ist er halt auch nicht zu stoppen, auch wenn die Bedingungen irgendwie schlecht sind. Die besten Bedingungen sind zweifellos. Du hast genug Geld, hast genug Zeit. Über Ideen braucht man gar nicht reden. Es geht auch gar nicht um Ideen, aber also du hast irgendwie Stoff und hast den Willen und irgendeine Form von Fähigkeit, auch das zu tun. Okay, dann brauchst du wirklich Zeit und Geld. So, ja.
Ist gut zusammengefasst, finde ich auch. Und dann weiter, okay, dann hast du Zeitgeld, dann schreibst du das Buch. Gibt's da irgendwelche, weiß nicht, sag mal, Vorstellungen, ja, muss ich jetzt eine bestimmte Aufgabe dabei erfüllen? Also, schöner Spruch ist, Unterhaltung hat ja das Wort auch Haltung mit drin. Also, wie wichtig ist Haltung? Oder kloppe ich einfach mal irgendwie was Nettes runter, damit es irgendwie eben leicht unterhält oder so? Wie wichtig ist Haltung quasi?
Haltung ist sowieso alles von A bis Z, glaube ich, würde ich mal sagen. Ohne dass wir jetzt genauer diskutieren können, was ist jetzt Haltung. Ja. Walk Tall, würde ich jetzt mal sagen, mit Cannonball Adderley gesprochen. Also witzigerweise, ich habe wirklich dann also auch aus der Ecke gedacht, was macht irgendwie, wenn man alles mögliche Romantische mal streicht, so, was macht der Profi? Ich komme ja auch aus der Schule von Fauser, der eine Generation vor mir war, so wie man eben, ich glaube, jeder Autor guckt nach Autoren, wie haben die das gemacht, und dann gibt's welche, wo man auch noch das Gefühl hat, die haben jetzt nicht nur Bücher geschrieben, die man toll findet, sondern haben auch irgendwas gemacht, wo man glaubt, man kann was lernen. Also im Verhalten, so wirklich berufsmäßig. Also wie macht jemand das und kann ich was davon lernen? Also wo ich dann dachte, okay, ich denke jetzt, ich bin Profi, was macht jetzt der Profi? Also der schreibt natürlich, sagen wir mal, für Zeitungen, wo es dann Asche gibt. Also nicht für die junge Welt, sondern X und Y,
ja,
wo es eben mal interessanter wird. Oder auch, und das finde ich eben wirklich interessant, ich schreibe jetzt mal irgendein Buch, das müsste der Renner werden. Also ich überlege, was würde denn gut ankommen, irgendwelche Themen, also die berühmten Themen mit A, die niemand haben will, über die wir uns unterhalten haben, AIDS, Asylanten, Arbeitslosigkeit, Alkohol. Arbeitslosigkeit, okay, ja. Vergiss den Scheiß mit solchen Büchern. Wenn das hinten am Klappentext als Thema steht, dann kannst du gleich einpacken. Also, was geht jetzt? Wie muss ich jetzt schreiben, um, sagen wir mal, eine Million zu machen? Ich mach's. Und ich habe gemerkt, ich komme da irgendwie, ich sage es mal, da bin ich zu blöd dazu, dass ich habe nie irgendwas hingekriegt. In irgendwelchen Kisten liegen wahrscheinlich Blätter mit 20, 30 Seiten, wo Anfänge drin sind, wo ich versucht habe, ich dachte, scheiß drauf, du schaffst es nicht, es geht nicht, es geht einfach nicht. Also bisschen beneide ich fast Leute, die das können. Okay, ich mache jetzt das und jetzt mache ich mal einen Monat. Ich hau jetzt diesen Scheiß durch, ist mir ganz egal. Und der hat aber dann eine echte Chance auf so eine Art Erfolg. Aber man muss es können.
Also Ghostwriting wäre für dich nichts, oder wie?
Also ich glaube schon, dass ich mittlerweile, ich bin schon Profi. Ich bin auch, ich bin ja auch relativ vielseitig und kann bestimmte Sachen mit so einer Vorgabe auch machen. Aber also sowas, ich weiß auch nicht genau, was der Schlüssel ist, um sowas, selbst wenn du dir es vornimmst, eben dann wirklich durchzuhauen. Und das ist jetzt wirklich ein Punkt, wo ich glaube, ich habe auch Respekt vor solchen Sachen. Nicht, was die Qualität betrifft, ich muss es nicht gut finden, aber wo ich wirklich glaube, jemand wie Konsalik, ich glaube, der war am selben Punkt wie ich, nämlich er wollte das, was er machte, so gut machen wie möglich. Das ist halt was ganz anderes, als was ich machen will. Aber ich glaube, das wollte der genauso und das musste halt können. Mhm. Und ich kann das so nicht. Das musste ich irgendwie merken.
Und dann kam die Depression oder wie? Also musste ich irgendwie merken. Also dann hast du aber ja noch nicht das Handtuch geworfen. Oder hast du irgendwie was verändert oder so?
Nein, ich habe nichts verändert. Das war, ich könnte dir jetzt auch nicht genau sagen, wann das war. Ach, im Grunde ist es so ein Hintergedanken, den man, glaube ich, immer hat, irgendwie wahrscheinlich einmal im Jahr, denkt man, scheiß auf alles. Ich ziehe jetzt so ein Ding durch. Mit einer reellen Chance, weiß ich nicht, jetzt sind gerade Techno-Romane mit Drogenfreaks in irgendjemand kauft den Scheiß schon und so, ich habe keine Ahnung. Und aber, also das hat jetzt in dem irgendwas, also das weiterzumachen, was ich machen wollte, das hat nichts verändert. Das geht halt so weiter und es läuft besser oder schlechter. Und also wie gesagt, irgendwie vor 2 Jahren, es ist nicht lustig, wenn du 50 bist und merkst, da geht jetzt nichts mehr mit dem, was du so lange machst und du gehst jetzt besser auf den Bau, um 3 Monate Geld zu machen, als auf was zu warten. es gibt nichts, auf das du gerade wartest. Und sagst in der Situation, okay, ist mir jetzt auch egal. Es hat auch nicht wehgetan. Es hat mir sozusagen keinen Zacken aus der Krone gebrochen. Im Gegenteil, es war besser, als komische Zeitungsartikel für zu wenig Geld zu machen. Das war viel besser. Aber jedenfalls, das Ganze ist nicht lustig, wenn du das so lange machst und das Alter hast und dann, also das einzugestehen, dass du im Grunde gezwungen bist, es zu machen, ist in dem Sinn nicht das, was ich wollte.
Hm. Nee, also ich habe das auch irgendwann mal, also gerade bei so Leuten wie, sagen wir mal, Jack London, ja, so ein Klassiker irgendwie, Riesenbewunderung von meiner Seite her, dass die das so lange durchgezogen haben, da Bücher zu schreiben nach dem Tagesbaujob, und der hat ja richtig heftige Geschichten als Arbeit angenommen. Und dann hinterher noch solche Romane und Geschichten rauszuknallen, das finde ich, ist für mich also wirklich Chapeau und so. Auf der anderen Seite, da lernt man natürlich was zu erzählen, ne? Das ist ja auch wichtig. Also das wollte ich dich jetzt fragen, wie ja, da, diese Erfahrung eben Bau oder solche Geschichten, das ist kann ja auch Ansporn sein im Endeffekt.
Also ich habe über das zum Beispiel noch gar nichts geschrieben. Und aber ist zweifellos eine Erfahrung, die gespeichert wird und ohne den Plan, wann kommt da irgendwas. Aber also ich musste um 5 Uhr aufstehen, was jetzt auch nicht so gewohnt war, und musste um 6 Uhr, glaube ich, war's, oder noch eine Viertelstunde früher in der Straßenbahn zu sitzen. Also die Gestalten, die um die Uhrzeit da drin sitzen, das ist einfach eine andere Welt, als wenn du am Abend durch die Stadt gurkst, oder das ist in München nicht anders als in Berlin. Okay, in Berlin hast du um die Uhrzeit mehr Besoffene drin, als ich jetzt hier in einer kleinen Stadt wie Augsburg. Jedenfalls ist ein ganz anderes Ding. Und du siehst es mal, und das wusste ich vorher schon, aber wenn du selber da drin sitzt, ist es einfach nochmal ein völlig anderes Ding, als zu wissen, dass es so ist.
Mm-hmm.
So, ich glaube jetzt nicht, dass ich das großartig beschreiben werde, aber es ist auf jeden Fall was so da ist.
Mm. Ja. Ja, eben das Leben mitnehmen, und das ist ja irgendwie der Stoff auch, also für mich zumindest. Und noch ein Punkt, der hat mich auf der Herfahrt interessiert. Ich kam von Ulm und dann so Augsburg. Ich habe dann erfahren, okay, 300.000, ich habe es für 100.000 gehalten. Fiel mir dann der Spruch ein, hat mir mal ein Augsburger gesagt, von Brecht wirst du wahrscheinlich kennen. Du lachst schon irgendwie, das einzig Interessante in Augsburg ist der Zug nach München. Warum Augsburg? Was verschlägt dich hierher?
Also erstens zu dem Spruch, ich weiß es selber nicht so genau. Ich habe das nur dann gelesen, dass irgendeiner der Brecht-Wissenschaftler, es ist ja wirklich so ein Wissenschaftsgebiet für sich, die Brecht-Forschung, der gesagt hat, es stimmt überhaupt nicht. Der Spruch ist gar nicht von ihm. Ob das jetzt stimmt, kann ich dir nicht beweisen.
Mhm.
Aber was stimmt? Der gesagt hat, ja, das wäre irgendwie, es wäre deshalb schon unwahrscheinlich, weil Brecht Augsburg mochte.
Mhm.
Okay, das kann man an vielen Sachen nachlesen, ist ja auch völlig wurscht. Der Inhalt von dem ist irgendwas, wofür es sehr, sehr viele gute Begründungen gibt.
Mhm.
Warum Augsburg? Ganz einfach. Ich war mit meiner Familie in München. Unsere Tochter ist 86 geboren. Wir sind umgezogen 91, weil wir hatten eine, in der, da wo wir gewohnt haben, bis dahin war das alles okay. Wir hatten dann 91 eine dermaßen große Mieterhöhung, die für uns einfach nicht mehr zu schaffen war, beziehungsweise nur, was weiß ich, was wir hätten anstellen müssen, um damit klarzukommen. Und wir dann gesagt haben, okay, scheiß drauf, wir gehen jetzt einfach woanders hin.
Mhm.
Wir kannten Augsburg eigentlich gar nicht. es gab nur, wir hatten nur in den Monaten vorher Leute hier kennengelernt, weil tatsächlich gab es hier einen ganz tollen Musikclub. Und München war zu der Zeit 90, 91 sehr wenig los. Das heißt, nicht nur wir, sondern diverse Münchner sind in diesen Musikclub gefahren, um dort Konzerte anzugucken. Mhm. Und so hatten wir plötzlich Augsburg auf dem Schirm. Und das andere war, wir wollten nicht so wahnsinnig weit weg, weil die Eltern meiner Frau in der Gegend wohnen, bei Dachau. Und das, ja, junge Eltern wissen das, es ist ganz gut, wenn man ein kleines Kind ab und zu bei den Großeltern abgeben kann. Deswegen, bequemerweise, wollten wir in der Nähe bleiben.
In der Nähe, ja, klar.
Innerhalb einer Stunde Autorichtung. Mhm. Okay, so kam das einfach und dann, ja.
Und fühlt sich wohl, ja?
Also, da könnte man sich jetzt lang drüber unterhalten. Es ist weder meine Stadt, noch ist es jetzt in gut 20 Jahren sowas wie Heimatgefühl oder eben meine Stadt so geworden. Aber der Job ist eh so, dass man doch viel im Zimmer sitzt und sich freut, wenn es zwei Kneipen gibt, in denen man gerne sitzt und irgendwie 10 Leute, die man gerne trifft. Dann erträgt man sozusagen ziemlich viel. Also, sagen wir so, der kulturelle Input oder überhaupt der Input an allen möglichen Sachen, der könnte schon größer sein und es geht mir manchmal total auf den Wecker. Aber damit kann man so auch leben, ja.
Ja, klar. Also ich meine, ich selber kenne es ja irgendwie von Berlin gerade irgendwie auf die wirklich aufs flache Land gezogen und so. Aber genau, sehe ich genauso. Auch dank Internet und so Geschichten kann ich das packen da in Niederbayern. Was mich dann so ein bisschen auf die Idee bringt, ja, so, wie stehst du so neue, moderne Kommunikation? Hast eine Webseite, da passiert viel mit Blog und allem. E-Books haben wir vorhin auch schon mal ein bisschen angesprochen gehabt. Wie siehst du das? Also, ja, okay, ich werde dann irgendwann mal der reine Literat oder ist das für dich noch dieses klassische, nee, ich möchte gern das Buch auch in mein Regal stellen können?
Also, ich benutze es. Ich benutze es so gut wie möglich, ohne allzu viel Ahnung zu haben. Also nur das, was ich finde, die notwendigen Sachen sind. Also ich kann irgendwie mit Recherche ganz gut umgehen. Also weiß auch, was ich tun muss, um irgendwas rauszukriegen. Und so weiter. Das ist alles ganz okay. Ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich ist es so Normalwissen. Mhm. Bestimmt werde ich wahrscheinlich immer sagen, irgendwie das ultimative Medium, das ultimative Produkt für das, was ich mache, wird ein Buch sein, das du in der Hand hältst. Aber
wegen der Sinnlichkeit.
Ja, irgendwie oder Gewohnheit, aber auch genau durch das Halten und auch durch die Selbstbestimmung und auch durch die Erfahrung. Ich selber bin jemand, der sehr viel am PC liest auch und so weiter. Und es ist trotzdem ein Unterschied, also ein Buch in der Hand zu halten. Also was für mich eben das ultimative Ding ist. Aber es gibt auch, weil ich relativ viel in meinem Blog mache, es gibt einfach einen Unterschied, auf die Art zu arbeiten und Texte aber zu schreiben, die ich dann tatsächlich finde, die ultimative Form ist ein Buch, ja, mit 200 Seiten. Alles andere ist vollkommen okay. Das ist wie mit E-Books oder so. Also es gibt überhaupt keinen Grund, es nicht zu machen. Selbst wenn ich der Typ bin, der es nicht unbedingt machen will und so. Ja, aber das sind für mich so, ich könnte da gar nicht irgendwie mich ereifern bei irgendeiner Diskussion. Das ist wie vergleichbar. Ich bin ein totaler Vinyl-Fan, aber ich habe auch CDs und ich habe es deshalb irgendwie zu einem Zeitpunkt angefangen, weil ich Sachen wollte, die es halt einfach nicht auf Vinyl gab und ich wollte es aber hören. Das Hören war dann wichtiger als irgendwie irgendwelche super Nischendiskussionen, aber Vinyl ist besser. Ja, Vinyl ist besser, aber wenn irgendwas gut ist, dann wird's nicht schlechter dadurch, wenn ich nur das YouTube-Ding sehe. Das hat eine schlechtere Qualität, aber die eigentliche Qualität ist immer noch das, was da jemand macht. Das andere ist Soundqualität. Das ist ein Unterschied.
Ja, ja.
Und ich kann sagen, hey, ja, ich würde es mal lieber in einer tollen Vinylaufnahme kriegen, Vinylpressung. Okay, aber wenn es ein toller Song ist, ist es ein toller Song.
Ja, klar, stimmt.
Also, und es ist einfach Technik, die sich verändert und
aber verändert deine Arbeitsweise jetzt ja ein Stück weit Recherche und so, hast du ja gesagt und so, aber so, also du schreibst am PC quasi, ne? Also nicht irgendwie Hand oder Schreibmaschine oder so.
Ich schreibe immer auch mit der Hand und so irgendwelche Notizbücher voll und manchmal ist es auch. Es verändert sich natürlich nicht nur die Art zu schreiben, sondern auch die Art zu denken beim Schreiben. Mhm. Das ist einfach ein Unterschied mit der Hand. Also ich schreibe ernsthaft mit der Maschine und brauche das auch. Und aber trotzdem zum Teil wirklich wichtige Notizen schreibe ich auch mit der Hand. Aber nicht in dem Sinn, dass ich fertige Sätze bauen will. Ja? Das sind dann zum Teil irgendwelche Worte. Aber wenn ich jetzt mit dem neuen Buch, wenn ich wirklich ernsthaft so dran arbeite, dann ist es mit dieser Maschine.
Mhm.
Und das war schon immer die Maschine, egal ob das Schreibmaschine war oder jetzt eben der PC. Das ist der Unterschied und der war schon immer für mich total wichtig.
Mhm.
Aber auch diese Notizbücher sind auch wichtig. Aber die haben mit so Endform einfach nichts zu tun. Ja? Also dann sozusagen das Beste aus dem rauszuholen, was man oder was ich so an Stil drauf habe, und um das geht's eigentlich, das ist die Maschine, das ist nicht das Notizbuch.
Ach echt? Wow, okay. Ja, das finde ich sehr interessant und so. Ich meine, ich mag ja Notizbücher auch sehr gerne, muss ich sagen. Auch immer eins dabei und so. Und klar, also verstehe ich völlig. Mir geht's eben da auch sehr um die Sinnlichkeit. Also ich sehe das bei mir selber, wenn ich was recherchiere oder so und dann im Netz drauf stoße, drucke ich es dann doch häufig nochmal aus, was, wenn es mich wirklich interessiert, um es einmal haptisch zu haben und so weiter. Also das ist ein Punkt, der wahrscheinlich nicht aufhört und so. Also wirst du auch kennen. Wir haben schon fast eine Stunde und so. Super, ich will auch irgendwie hier nicht Längen hervorrufen. Hast du noch irgendwas auf dem Herzen? Willst du was sagen noch?
Nein, also es freut mich für die Halde, dieses Gespräch zu führen.
Ja, super, danke. Ich verlinke dann natürlich, was zu dir führt. Vielen Dank, Franz Dobler.
Ebenfalls danke.